Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast.
Zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Mein Name ist Dominik Becker und ich habe mir in den vergangenen Tagen vielleicht den Kopf zerbrochen. Wen könnte ich denn mal einladen? Mit wem könnte ich sprechen? Wen hatte ich denn hier noch nicht in diesem Podcast? Und auf meiner imaginären Liste irgendwo im Hinterkopf stand immer Henning Krautmacher, der Ex-Frontmann der Höhner. Ja, und weil wir uns ganz gut kennen, wir uns auch sehr gut verstehen, hat der Musiker, der Mann mit und kurze Zeit auch mal ohne Schnäuzer sofort zugesagt. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut und jetzt ist er da und ich bin ganz ehrlich. Normalerweise bereite ich mich auf so einen Podcast megamäßig vor, habe 3 oder 4 Seiten Fragen aufgeschrieben und jetzt sitzt Henning Krautmacher vor mir und ich habe überhaupt kein Skript, weil ich mir denke, das ist so ein Profi, das läuft von alleine.
Dann wäre Profi der andere Ausdruck für Schwarzschniss.
Schwarzschniss. Aber trotzdem, über allem steht die Frage, was macht eigentlich Henning Krautmacher? Alles und nix, ne? Oder?
Ich liebe, das ist immer das ganz Entscheidende. Weil zum Leben habe ich ja inzwischen eine ganz, ganz neue Beziehung gefunden. Ich will jetzt nicht gleich wieder anfangen mit dem Schicksal, das uns da ereilt hat, was meine Frau angeht.
Aber das war ja Pult. Zumindest das Thema, was dich aus allem erstmal rausgerissen hat. Ne?
Ja. Und das macht was mit dir und wir haben unser Leben auf komplett neue Füße gestellt. Aber ich sage immer, wenn jemand die Resilienz mal erfunden hat, dann war ich mit ganz weit vorne, nämlich Zuversicht. Also mit positivem Blick in die Zukunft gerichtet, Krönchen richten und weiter, auf geht's.
Die Zeichen sind relativ positiv, dir geht es gut, deiner Frau geht es auch, in Anführungsstrichen, gut.
Ja, alles braucht seine Zeit. Wir sind noch nicht an Schmitz Backes vorbei, sagt man ja in Köln. Aber wir sind guten Mutes. Wir haben den Krebs überstanden aus unserer Laiensicht. Die Ärzte sehen das ja immer anders. Die Ärzte sagen ja immer, nee, 5 Jahre lang und regelmäßige Untersuchungen. Aber auch die sind zuversichtlich. Also anders kann man auch nicht leben. Anders kann man damit nicht umgehen. Und bei mir merkt man ja in der Tat, es gibt schon die ein oder andere öffentliche Maßnahme, wo ich dann mal wieder so bisschen auftauche. Aber auch hier sei gleich zu Anfang gesagt, es gibt hier nicht das große Comeback. Ich bin nicht auf dem Weg, jetzt doch wieder die Bühne zu suchen. Die beiden Dinge, die man mir da jetzt angedient hat, da bin ich wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. ZDF-Film, der jetzt irgendwann im Spätsommer ausgestrahlt werden wird. Andere Eltern heißt das Ding. Hat Riesenspaß gemacht, das zu drehen mit wirklich namhaften Schauspielern. Johanna Castorf oder Veronika Ferres.
Das ist ein Name,
Bettina Lamprecht und Daniel Zillmann. Also ein paar namhafte Schauspieler, von denen ich ganz, ganz viel lernen konnte und hat Riesenspaß gemacht. Also das ist ähnlich wie in einer Band, in so einem Team zu arbeiten. Das wird ganz schnell zu einer großen Familie. Sowohl die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, Techniker, Kameraleute, Tonleute, Redaktion, Regisseur, ganz, ganz wichtig. Der Lutz ist da, Lutz Heinen King Jr. ist da schon ein großartiger Regisseur. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Und wenn so nochmal kommt, so ein Angebot, mache ich das auch gerne.
Wir gehen nochmal ein paar Schritte zurück ins Jahr 22. Du musstest dich aufgrund der Krankheit deiner Frau aus dem Musikgeschäft, sage ich mal, verabschieden. Hast du eigentlich Zeit und Muße gehabt, das zu verarbeiten? Oder sagst du, das war mir so egal. Die Gesundheit meiner Frau stand natürlich über allem und mittlerweile habe ich es verkraftet, dass ich nicht mehr irgendwie im Fokus stehe.
Und das war exakt die Antwort. Also,
dann sind wir fertig.
Ich muss ein bisschen korrigieren. Also verabschiedet aus dem Musikgeschäft habe ich mich nicht. Ich habe mich verabschiedet von der Livebühne und von meiner Existenz als ein Mitglied der Höhner oder als der Frontmann der Höhner. Das hätte ich ja ohnehin gemacht. Also es war ja geplant, am 31.12. Wirklich den Löffel abzugeben an den Patrick. Nur 2 Monate vorher, da bin ich der Band heute noch dankbar dafür, dass das möglich war, weil eben diese Erkrankung aus meiner Sicht erfordert hat, mich doch intensiv zu kümmern. Und die hat mir auch in der Tat, das hast du ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen, geholfen hat, mich davon auch zu lösen. Ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn ich einfach nur aufgehört hätte, ein Hohn zu sein, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen gedarbt und mir hätte das Herz geblutet und der Karneval und da will man doch jetzt und jetzt ist die auf einmal langweilig. Also mir war zu keiner Zeit langweilig und inzwischen bin ich da, glaube ich, über den Berg. Ich gucke mit großem Wohlwollen, was die aktuellen Höhner da machen. Die sind nämlich richtig klasse erfolgreich. Das freut mich ungemein. Prinzessin war ein absoluter Knaller. Ich habe das immer verglichen mit dem Buchstaben P wie Prinzessin und Pizza. Als ich damals angefangen hatte, hatte ich auch das unfassbare Glück, gleich so einen Gassenhauer auf die Bühne bringen zu dürfen.
1986,
ja.
Überleg mal. Mein Geburtsjahr, da weißt du, wen du vor dir stehen hast.
Ja, junger Mann, du könntest mein Sohn sein. Ja, also insofern gibt es auch überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwie missmutig zu sein. Und ich wäre nicht der Henning, wenn ich nicht noch viele, viele Pläne hätte, die ich alle jetzt peu à peu in die Tat umsetzen will und werde. Ich hatte ja immer in vielen Interviews gesagt, dass ich irgendwann mal auch meinen Trivialroman schreiben werde. Der ist im Kopf längst fertig.
Und aber jetzt, noch nicht auf dem Papier.
Genau. Verleger habe ich auch schon gefunden. Die haben sich, ohne zu wissen, was da überhaupt bei rauskommt, gemeldet und gesagt, also wir verlegen das. Das ist aber ein Vertrauensvorschuss. Vielen, vielen Dank. Mal gucken, was los wird. Ich habe ja das Glück, dass ich jetzt da keinen Zeitdruck habe.
Ja. Was vor allen Dingen richtig Schlagzeilen gemacht hat, natürlich, Höhner-Frontmann scheidet vorzeitig aus. Dann gab es dieses PK-Comeback, wo du auftauchtest ohne Schnäuzer. Mittlerweile ist er wieder dran. Also der Schnäuzer hat ein Comeback gefunden, ne?
Der Schnäuzer ist wieder dran, aber auch aus einfachen pragmatischen Gründen. Ich hatte den ja immer nur, weil ich so ein fauler Hund bin und weil ich diese Rasiererei hasse. Wenn man mich jetzt sehen würde, dann wird man sehen, da ist auch ein 3-Tage-Bart. Der ist auch nicht, weil alle im Moment ein 3-Tage-Bart tragen, sondern weil ich mich einfach im Moment morgens nicht unbedingt immer rasieren will.
Ich habe mich heute Morgen extra für dich rasiert.
Ja, aber an der Unterlippe ist so ein kleines
Ziegenbärtchen. Das lasse ich oft stehen, aber ja.
Jeder hat ja so sein Erkennungsmerkmal. Damals war es in der Tat so, dass ich gesagt habe, Mensch, du bist so oft gefragt worden, machst du den mal ab irgendwann, diesen Schnäuzer? Und die Antwort war immer die, wenn wir mal ein Nummer-1-Hit haben, also ein Album in den Albumcharts auf Nummer-1 lande, dann mache ich den Schnäuzer ab. Bei Wenn ich jetzt von dann war es ja der Fall, dass wir 13 Wochen lang Nummer 1 sogar waren, da habe ich es dann nicht gemacht.
Hast du dich nicht getraut?
Nein. Ein bisschen war es auch so, dass ich mich nicht getraut habe. Ich hatte den mal ab vor 170 Jahren und hatte direkt danach einen Schnupfen, weil ich habe den Schnäuzer, solange ich denken kann. Aber jetzt war es soweit und das war irgendwie auch so ein Abnabelungsprozess, dass ich gesagt habe, weißt du was, auch ein bisschen aus Mitgefühl, weil meine Frau genau in dieser Phase chemobedingt, die Chemotherapie führt ja in ihrem Fall auf jeden Fall war es so, dazu, dass das komplette Haar, also nicht nur das Haupthaar, sondern auch Augenbrauen und Wimpern weg waren. Und das ist, ich glaube, nicht nur für Frauen, das ist für jeden ganz, ganz schlimm. Und dann war das vielleicht auch eine kleine Hilfe für die Anke, dass ich mir dann wirklich demonstrativ den Schnäuzer hab abrasieren lassen. Und dann war das auf einmal so ein gewaltiges Thema, dass ich mich gefragt habe. Ja, aber
man hat dich nicht mehr erkannt.
Ja, aber ist das wirklich wichtiger als der Krieg in der Ukraine oder was im Gazastreifen passiert oder überhaupt auf der Welt? Da habe ich dann gesagt, jetzt wirst du auf einmal noch wichtiger, weil der Schnäuzer ab ist. Das kann doch nun auch nicht der wahre Jakob sein. Und als meine Frau dann sagte, dann lass ihn doch einfach wieder wachsen. Mir hast du sowieso besser gefallen mit Schnäuzer. Da war dann auch schnell die Entscheidung klar. Aber da kam dann halt dazwischen dieses Say Goodbye, die 24 Shows Höhner Rock'n'Roll Circus in Köln, weil ich ja keine Gelegenheit hatte, mich vernünftig von der Bühne zu verabschieden, so wie es geplant war. Naja, da muss ich mir ankleben. Das war dann auch wieder eine Farce. Also ich glaube, ich würde das heute nicht mehr machen, 24 Mal auf Wiedersehen zu singen, was ich ja gemacht habe. Irgendwann nutzt sich das so ab. Okay, das Publikum, was jeden Abend da war, für die war es ein erstes und einziges Mal. Aber für mich war es halt jeden Abend dasselbe, 24 Mal. ist irgendwie komisch, hat ein Geschmäckle. Und direkt danach habe ich mich nicht mehr rasiert und es hat erstaunlicherweise nur 3-4 Monate gedauert. Da war das Prachtstück wieder da und jetzt ist er wieder da und jetzt erkennt man mich auch in der Straßenbahn wieder. Aber das ist okay, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe jahrzehntelang dafür gearbeitet, dass ich erkannt werde, damit ich das Aushängeschild der Band bin und die Leute in den Laden gehen und sich eine CD kaufen. Das war ja der Grund. Und warum nicht jetzt auch in der Rentnerzeit? Kein Problem.
Rentnerzeit verbringst du wie? Du bist zum Heimwerker geworden. Also da gibt es ein relativ großes, bekanntes Einrichtungs- und Möbelhaus. Und da hast du ja mal durchgewütet, dir viel gekauft und bist auf einmal nur noch Schränke am Aufbau. Bauen oder wie ja, war das?
Also eines unserer Ziele ist, wenn wir über das Leben reden und über das Leben als Rentner und die Zeit, die noch vor uns liegt, ja, kein Mensch weiß ja, wie lange das noch ist, dann muss man sich irgendein Ziel setzen. Und unser Ziel, wir hatten ein paar Jahre lang wunderbare Zeiten auf Mallorca, aber Mallorca spielt für uns keine Rolle mehr, weil du bist einfach an das Flugzeug gebunden. Und wenn du mit dem Auto fährst, dann musst du mit einer Fähre und das dauert ewig lang. Und wenn mal was gesundheitlich passiert, ja, was machst du denn dann? Also da war es uns sicherer, etwas auf dem Festland zu finden. Und das haben wir auch gefunden. Übrigens auch alles deutlich preiswerter als auf Mallorca. Und das gilt es jetzt einzurichten oder galt es einzurichten. Und in Spanien gibt's auch die 4 Buchstaben und dieses berühmte skandinavische Möbelhaus. Und in der Tat, da habe ich dann Regale und Tische und habe dann losgelegt, das zu montieren. Und wer jemals mit dem Material gearbeitet hat, da ist nämlich nichts erklärt, da ist nur bebildert. Unser Jüngster hat es immer Guckanlage genannt. Also die Bedienungsanleitung heißt bei ihm Guckanlage, weil man sie nur angucken kann. Und das ist doch mitunter missverständlich. Und wenn ein Schräubchen fehlt, dann hast du ein echtes Problem. Aber es ist gelungen. Das allerdings ist nicht meine zukünftige Freizeitbeschäftigung. Es gibt da noch, wie gesagt, ein paar andere Dinge, die ich gerne mache. Und ich schreibe ja auch nach wie vor noch Songs, die ich dann natürlich den Höhnern anbiete, aber auch anderen Bands.
Also Musik bleibt ein wichtiger Teil in deinem Leben. Wir haben gehört, die Höhner beobachtest du natürlich auch. Du schreibst Songs. Sitzt du dann zu Hause irgendwo in deinem Studio und spielst einfach Gitarre, textest oder was machst du?
Gelegenheit macht Diebe. Ich glaube, die Themen, die dazu führen, dass ein Lied draus wird, die liegen auf der Straße. Und das nennt man auch Zeitgeist. Also wenn sich irgendwelche Dinge beschäftigen, das war ja immer so die Domäne auch der Blackfoes, die quasi der Zille der Musik waren. Also Zille, der in Bildform alles dargestellt hat, was den Zeitgeist angeht. Den Leuten aufs Maul schauen. Und wenn dir dann ein Thema begegnet, was hoffentlich in der Musik noch nicht verarbeitet worden ist, dann musst du dich ganz schnell hinsetzen. Unlängst hatte ich ja etwas Vergleichbares wie heute, auch einen Podcast für den ersten FC Köln. Und da sind mir 2 Worte um die Ohren gehauen worden, immer da. Und der Podcast Partner, wie nennt man, was bist du jetzt, Dominik, in meinem Fall, der Podcast-Leiter?
Ich bin der Podcast-Host, so nennt man das.
Host. Du bist der Horst.
Nee, nicht Horst. Host. Ich mache mich manchmal zum Horst, aber ich bin der Host.
Ja, jedenfalls, ich war ganz erstaunt, dass ich sofort, ich weiß auch nicht warum, hinter immer da einen Song gesehen habe, weil immer da war für mich sofort ein klares Bild. Wenn jemand für dich immer da ist, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Mensch in deinem Leben. Das muss aber nicht nur ein Mensch sein. Es kann auch irgendwie ein Domizil sein, was immer für dich da ist. Ein Zuhause beispielsweise. Und somit habe ich mich hingesetzt und wann wird das Ding auch, werde ich mal erst bei dem FC präsentieren, wird da ein Song draus werden. So entstehen Songs, um auf deine Frage klar zu antworten. Also nochmal, Gelegenheit macht Diebe und eine Idee, die geboren wird und erkannt wird und dann ausgeschmückt werden muss, überdacht werden muss, mal drüber schlafen. Manchmal hast du auch eine Idee, dann wachst du am nächsten Morgen, aber was da gestern Abend, warst du da betrunken oder was? War überhaupt nichts. Manchmal muss man sie auch verwerfen. Manchmal wird aber was draus.
Weißwein oder Rotwein?
Das kommt auf die Jahreszeit an. Im Winter eher mal ein Gläschen Rotwein und im Sommer auch eher eine Weißweinschorle.
Okay. Aber dann schön kalt, ne? Der Weißwein,
ja, deswegen
schön kalt.
Im Sommer muss eine Weißweinschorle sein, weil da kann man dann auch noch mal mit ein bisschen Eiswürfelchen nachhelfen.
Apropos,
dann
immer schön kalt. Apropos Getränke, jetzt war ja so eine Zeit, wo viel Kölsch geflossen ist. Die Session ist ein paar Wochen rum. Warst du irgendwie existent in dieser Session? Hast du dir mal eine Sitzung angeguckt, was die letzten Jahre ja nicht möglich war, ne?
Nein, habe ich nicht. Ich hatte ganz viele Einladungen, die ich dann aber auch aus erklärlichen Gründen abgesagt habe. Ich war natürlich immer mit der Anke gemeinsam eingeladen, aber die hätte das ohnehin nicht gemacht, aus Angst, weil das Immunsystem noch nicht so 100% funktioniert. Und wenn ich da alleine hingegangen wäre, dann hätte ich mir möglicherweise auch in irgendeiner Türklinke, wir haben ja gehört jetzt in der Session, es gab ja viele Ausfälle, auch im Dreigestirn, in den Bands, Magen-Darm-Geschichten, und es gab ja auch wieder Corona.
Du darfst also nichts mit nach Hause bringen,
logischerweise. Nee, das ist immer noch, da wollten wir immer noch vorsichtig sein. Und die einzige Ausnahme, die ich gemacht habe, ist mit dem Ensemble von Himmel und Kölle bei den Roten Funken, weil die hatten aus sehr, sehr guten Gründen gesagt, wir treten da auf und bereichern die Drom nach im Jötze nicht, also eine völlig andere karnevalistische Veranstaltung als die, die man überhaupt kennt. Da sind die Roten Funken wirklich ganz weit vorne, weil sie da mit sinfonischem Orchester gearbeitet haben. Also das Orchester Helmut Blödgen wurde da verstärkt durch Musikerinnen und Musiker der Rheinischen Musikschule. Da wurden Opernarien geschmettert und das Ensemble von Himmel und Kölle eben. Und die haben da kein Geld für bekommen. Die haben die Gage gestiftet und alle Einnahmen und was ist da gespielt für das Kinderkrankenhaus hier Amsterdamer Straße. Finde ich großartig. Und da habe ich gesagt, da mache ich mit, spiele mal ganz kurz die Rolle des Köbes und trete mit auf. Aber wohlweislich immer hinter der Bühne bleiben, nur kurz mit auf die Bühne, großer Abstand zum Publikum und direkt danach wieder nach Hause. Also das habe ich gemacht. Alles andere habe ich mir im Fernsehen angeguckt, beziehungsweise im Rundfunk mitbekommen, und die Session ist doch super gelaufen. Also selbst die Probleme in der Zülpicher Straße hielten sich ja möglicherweise wetterbedingt im Rahmen. Ich gebe zu, da hatte ich ein bisschen Sorge, weil unser Jüngster mit 22 Jahren gehört durchaus zur Klientel, die natürlich sagt, ey, das ist so klasse, da gehen wir hin. Und dann machst du dir schon so deine Gedanken, ob das alles so glimpflich abläuft. Dieses Jahr ist es ja einigermaßen abgelaufen.
Gut abgelaufen. Du hast vorhin schon erzählt, du hast vor der Kamera gestanden für eine ZDF-Serie, die jetzt bald ausgestrahlt wird. Musical-Darsteller warst du auch. Du warst Ersatz von Guido Kanz, ne?
Nicht Ersatz.
Oder nicht ganz Ersatz,
die Idee, die dahinter steckt, die hat mich dann auch überzeugt. Eigentlich wollte ich erstmal Nähe sagen, als die mich gefragt haben, weil da hörst du gerade auf und da geht's deiner Frau gerade mal ein paar Tage besser, dann fängt er schon wieder an, was ist denn mit dem los? Wollte der überhaupt aufhören? Aber die Idee, eine Cameo-Rolle zu übernehmen, die fand ich klasse. Cameo-Rolle muss man sich vorstellen, für diejenigen, die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können. Man kennt es von Alfred Hitchcock. In seinen Filmen ist der immer mal ganz kurz so zu Beginn, muss man darauf achten, ob die Vögel oder welcher Film auch immer, taucht der mal ganz kurz auf. Völlig unscheinbar. Als Zeitunglesender, in einer Hotellobby sitzender Mensch, oder er geht einfach mal nur über die Straße oder steht vor einem Schaufenster und guckt. Danach ist Ruhe. Und so war das auch hier. Die haben mir die Rolle des Köbes zugeschrieben. Der Guido war ja ein Taxifahrer.
Genau, ja.
Ein sächsisch sprechender Taxifahrer. Das kann der Guido hervorragend. Da durfte nämlich nicht mal links abbiegen. Den Geld kann man nicht links abbiegen. Da hat's furchtbar aufgeregt, dass man hier ein Geld nicht links abbiegen kann. Also ich habe mich köstlich amüsiert über den Guido. Und dann kamen die mit der Cameo-Rolle des Köbes, der nur kurz auftritt und ein paar typische kölsche Kürbissprüche abgibt. Also Beispiel, amerikanische Touristinnen werden mit zwei Kölsch bedient und dann fragt die eine, entschuldigen Sie, haben Sie nicht eine größere Getränkekarte? Und dann antwortet ein kölscher Kürbis natürlich, ja, da hat vier Kölsch statt zwei Kölsch.
Machen Sie Kranz.
Ja, genau. Oder er trinkt auf Kosten der Kunden, die da sind, ein Kölsch für sich selber, macht dann den Strich bei denen auf dem Deckel. Also Frechheit siegt ja bei den kölschen Kürbissen. Aber das macht die ja so charmant. Und das hat mich gereizt. Das wollte ich machen. Und dann durfte ich die Leute auch noch singen lassen. Also ich muss nicht selber singen, sondern gibt da nur ein Stichwort und die Leute singen im Theaterstück, im Musical. Das hat mich so sehr gereizt. Außerdem große Ehre. Schließlich habe ich ja 10 Jahre im altehrwürdigen, damals noch Milowitsch Theater, jetzt Volksbühne am Rudolfplatz, verbringen dürfen. Jedes Jahr 4 Wochen en suite. Das war immer eine wunderschöne Zeit. Und da nochmal, und da hat sich wirklich Backstage nichts verändert. Die Garderobe ist immer noch, hat immer noch den Geruch und das Gefühl von Willy Milowitsch. Das ist immer noch da. Das ist toll.
Das Gefühl vor der Kamera hast du auch erleben dürfen. Du bist ja irgendwie als Musiker, als Frontmann ist man ja auch irgendwie immer ein bisschen Schauspieler. Das war trotzdem was ganz, ganz Neues für dich. Also du hast natürlich schon oft mal vor der Kamera gestanden, aber für so eine Serie, die dann irgendwann ausgestrahlt wird?
Ich will das mal an einem Beispiel klar machen. Die Frage damit beantworten. Vielleicht kennst du das von dir persönlich nicht, weil du ja auch ein Mensch bist, der viel mit dem Mikrofon zu tun hat und sich selber dann hört. Also für dich ist das inzwischen Normalität geworden, deine Stimme aus einer anderen Perspektive zu hören, nämlich aus einem Lautsprecher, als sonst, wenn du sprichst. Ne? Und so geht das ganz, ganz vielen Menschen, die das nicht gewohnt sind. Und wenn die sich selber hören, dann verdrehen die Augen und sagen, oh, ne, bin ich das? Das ist meine Stimme. So klinge ich. Ist ja furchtbar. Und so geht mir das bei der Schauspielerei. Ich liefere da irgendwas ab. Ich bin ja, wenn überhaupt, ein Autodidakt. Nicht aber das, glaube ich, kann man mir zusprechen. Ich bin ja nichts. Ich habe das nie gelernt. Ich mache das aus dem Bauch heraus. Jetzt kann ich das glauben oder nicht, dass mir die Kolleginnen und Kollegen sagen, ey, du machst das ganz gut. Aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und wenn ich es dann sehe, finde ich es furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Und ich weiß nicht, ob ich damit irgendwann mal umgehen kann, ob ich irgendwann mal damit leben kann, dass ich mir selber nicht gefallen habe. Andere sagen, ja, wieso, ist doch alles authentisch, ist doch fein. Ich weiß noch nicht, ob es so ist. Oder ob man mir zum Gefallen nur sagt, hässe Jod, Mat, Jung, dann drehen die sich rum und verdrehen die Augen. Keine Ahnung.
Aber du hast ja schon Videos ohne Ende gedreht, auch ne, als Musiker. Also es ist dir jetzt nichts Fremdes, dass da jemand irgendwie eine Kamera oder zwei auf dich hält.
Ja. Ja, aber wenn du dich selber spielst, dann musst du ja mitleben. Das geht ja nicht anders. Dann bist du, wie du bist. Und wenn du jetzt plötzlich eine Rolle übernehmen musst, Pastewka, nehmen wir mal das Beispiel. Da durfte ich mich immer selber spielen. Da war ich der Typ von den Hühnern und ich war aufgefordert, mich auch selber auf die Schippe zu nehmen. Es ging ja immer darum, um den berühmten Satz, Bastian, ich muss jetzt, du weißt ja, wir haben noch 7 Auftritte heute, ich muss ein bisschen Schnäuzer machen und so. Das war immer mein Satz, also ein bisschen Selbstverarsche. Aber das liegt uns Rheinländern ja, deswegen fand ich das immer toll, aber war kein Problem, weil ich war ja ich und ich durfte ich sein. Jetzt in dem vorliegenden Fall, wo ich einen Grundschullehrer spielen muss, auch optisch so mit ganz kurzem Haar, auch wieder so 3-Tage-Bart und Klamotten, ganz, ganz furchtbar. Also wie so ein Lehrer halt, so ein Alt-68er, wie der auch dann aussieht, mit Korthose und einer braunen Lederjacke und Pullunder und so einer braunen Aktentasche, wie man so einen typischen Lehrer so sich vorstellt, ne, wo er seine Thermoskanne rausholt und die selbst geschmierten Butterbrote oder möglicherweise als Anfang 60er von der Mama noch geschmierte Butterbrote, keine Ahnung. Aber Cowboystiefel musste ich tragen. Also die alt 68er haben wir dann doch noch raushängen lassen.
Irgendeine Art Bühne hast du auf jeden Fall irgendwie immer. Ist es die TV-Kamera oder das Musical? Du schreibst den einen oder anderen Song. Gibt es eigentlich Leute, die versuchen so ein bisschen zu kitzeln und die sagen, Henning, wenn du abends mit der Gitarre zu uns mal in die Kneipe kommst und 5, 6, 7 alte Höhner-Songs singst, das ist doch kein Problem. Kannst du das nicht mal machen? Gibt's sowas? Also, oder würdest du, darf man, willst du sowas machen? Ich meine, du hast ja gesagt, Höhner-Zeit ist vorbei, aber es ist ja trotzdem ein Liedgut, was unfassbar groß ist.
2 Fragen, 2 Antworten. Ja und nein. Also Antwort ja ist...
die Fragen kommen, ja.
Die Fragen kommen wirklich und zwar gehäuft. Also ich will nicht sagen täglich, aber 2, 3 Mal die Woche, dass jemand anruft und sagt, also jetzt nicht ein privater Geburtstag, sondern schon durchaus öffentliche Sachen. Wir machen da was und du hast doch jetzt Zeit, kannst du nicht mal. Aber da gibt es so eine Vereinbarung, die ich auch mit den neuen Höhnern getroffen habe, da tunlichst nicht in Erscheinung zu treten. Jedenfalls nicht genau in demselben Metier. Ich betone in demselben Metier. Sprich, also einen Bühnenauftritt, möglicherweise auch noch Höhner-Songs singen. Nee, das habe ich auch versprochen, dass ich das nicht machen werde und machen will. Aber ich kann nicht aufhören zu leben. Deswegen so eine Anfrage wie jetzt so ein Filmding, was erstmal einmalig ist, und die Schauspielerei hat nur mit dem Live-Musikgeschäft nur überhaupt nichts zu tun. Und ich bleibe ja ein öffentlicher Mensch. Ich werde ja nach einem Jahr gefragt, was macht eigentlich Henning Krautmacher jetzt aktuell im Stern, dieser Artikel. Da fühlt man sich ja auch ein bisschen die Bauchpinselt. Ist ja fein, ist ja alles okay. Und es ist ja auch einfacher, wenn man sich den Menschen gegenüber mitteilt, als ständig gefragt werden zu müssen, wie ist es denn jetzt überhaupt? Dann kann man ja sagen, hey, kannst du nachlesen, haben wir noch irgendwo im Podcast oder irgendwo sonst erzählt. Also ja, ich werde gefragt und die andere Antwort, nein, wenn es darum geht, irgendwo auf einer Bühne aufzutauchen und Höhnerlieder zu singen, sage ich nein und bitte gleichermaßen um Verständnis. In 10 Jahren kann man da nochmal drüber reden, dann wird mich aber keiner mehr fragen.
Zeigt aber auch so ein bisschen, du hast gesagt, klar, es gibt eine Absprache, die Band muss sich auch neu entfalten mit neuen Gesichtern, aber auch deinem Respekt den Kollegen und dieser Marke Höhner, oder?
Also Respekt ist natürlich ein wichtiges Stichwort, aber noch viel wichtiger ist mir das, was wir auch abgesprochen haben, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich, dass unsere Babys, also die Höhner-Lieder, die mal entstanden sind und die jetzt noch neu entstehen, dass die Bestand haben, dass die weiterleben, dass die weiter gesungen werden. Viva Colonia ist einer der wenigen Glücksgriffe, denn man muss ganz klar dieses physikalische Gesetz kennen, der Hit ist die Ausnahme, der Flop ist die Regel. Man muss 100 Lieder schreiben, wenn mit eins gelingt und bei den Leuten gut ankommt. Jetzt haben die Höhner eine gute Handvoll davon, aber die gilt es auch zu bewahren, damit es weitergeht, damit auch nicht nur die Musiker, auch alles, was dranhängt, das Höhnerbüro, die Techniker, die da alle kreuschen und fleuchen, damit die alle auch etwas zu tun haben und den zweitgrößten Wirtschaftsfaktor der Stadt Köln, nämlich den Karneval, bereichern. Das ist ist doch ein Riesenglück, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und die Musik jetzt damit weiterlebt und belebt wird. Also das ist das, mehr noch als der Respekt. Das ist das, was wir als gemeinsames Ziel betreiben.
Du hast gerade von dem Hit gesprochen. Die Band hat vielleicht sogar 2 Hände voll Hits oder 3. Der letzte, den hast du eben mal angesprochen, der mit dem P, der Prinzessin. Ja. Da hast du ja auch noch maßgeblich mitgewirkt. Du hast den damals, glaube ich, auch noch mit eingesungen. Natürlich, Patrick ist die Nummer-1-Stimme da schon gewesen. Ich sage ja, hätte es diesen Hit nicht gegeben, wären die Höhner heute vielleicht nicht da, wo sie sind, oder? Das hat der Band richtig geholfen, finde ich.
Also eins ist an deiner Aussage richtig, das wäre jetzt aktuell definitiv anders, wenn es nicht gleich zu Beginn so einen Hit gegeben hätte. Aber das heißt nicht, dass die trotzdem ihren Weg machen würden oder gemacht hätten. Andere Bands, da hat es ja auch ein bisschen gedauert. Also als der Sven Welter die Position bei den Pavayern übernommen hat, da war auch nicht gleich im ersten Jahr der Überhit. Aber als er dann kam, und Lev Marie ist ein Überhit, weiß Gott, wir haben ihn ja sogar gecovert in diesem
Mitsingkonzert, Austausch-Tauschkonzert.
Genau. Irgendwann steht der Tropfen, hüllt den Stein, wird es dann gelingen bei der Qualität der Bands. Die Pavaya haben ihre Qualität, die Räuber haben ihre Qualität und die Höhner haben auch ihre Qualität.
Hast du oben, unten, hast du es getanzt? Von den Räubern?
Nein, ich bin bekennender Nicht-Tänzer, aber Chapeau auch hier dafür. Ich selber war ein Fürsprecher, aber eigentlich schon 4-5 Jahre her. Eigentlich habe ich gesagt, wir müssen mal wieder sowas machen, wie damals so ententanzmäßig, vielleicht nicht ganz so plump, sondern uns mal sowas Choreografisches. Dafür haben ja Höhner eigentlich immer gestanden. Wir haben ja auch mit Wir halten die Welt an, so eine Choreografie, und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn du in der lachenden Arena stehst, da sind 10.000 Leute und die machen das alle mit wenigen Ausnahmen. Das ist schon faszinierend. Und wir hatten auch den Plan, sowas Tänzerisches irgendwann mal zu machen, und siehe da, da kommen die Räuber und räumen richtig ab. Das war ja durch die Bank Nummer eins. Und das ist auch der Beweis. Die neuen Gesichter bei den Räubern, die haben jetzt ihren Weg gefunden. Das Ganze hat sich zurecht geruckelt, um mal einen Song aus dem Musical zu zitieren. Das ruckelt sich zurecht. Und so gilt das für alle. Die Höhner hatten das große Glück, gleich im ersten Jahr mit der Prinzessin so einen Knaller zu landen. Und das ist auch gut so. Und das erdet auch. Das ist fein.
Und wenn du heute noch nach über 30 Jahren, 36, 37 Jahren Pizza wunderbar hörst, dann ist auch klar, damit hat bei dir ja alles angefangen. Mit der Prinzessin hat's aufgehört, mit der Pizza hat's angefangen. Wie hast du dich damals genannt? Pizzabäcker? Nee.
Ja, doch, der Pizzabäcker. Ja, ja. Der Pizzabäcker von den Höhnern, das ging ja damals auch einher. Und so ist dann auch die ganzen Jahrzehnte geblieben, dass wir so ein bisschen Trendsetter waren, was Kostüme anging. Ohne das gewollt zu haben. Ich wollte aussehen wie ein Pizzabäcker, also habe ich mir dieses rote Halstuch umgebunden, wie das die Italiener tragen. Die haben meistens nur so ein Schiffchen, so eine Bäckermütze getragen. Ich habe da so eine große Ballonkochmütze getragen. Aber der Schnäuzer passte wieder. Das ist das Abbild des Italieners. Der hat halt einen Schnäuzer. Anders war nur diese schwarz-weiß gestreifte Hose und die roten Schuhe. Damals musste ich da weit fahren. In Amsterdam haben wir damals die Klamotten gefunden. Heute gibt es die an jeder Ecke. Jedenfalls, im Jahr darauf sind unglaublich viele Leute mit schwarz-weiß gestreiften Hosen rumgelaufen, Pizzamütze auf.
War ein Karnevalskostüm dann.
Das war ein Karnevalskostüm. Und so ist es ja dann weitergegangen mit anderen Songs. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Da sind Leute als Teufelchen, Engelchen, halb-halb gekleidet rum. Wir laufen Girocco in Marokko, da sind sie alle als Sultan und Sultanine rumgelaufen. Der Karawan zieht weiter als Sultan und verschleierte Frauen und weiß ich was. Wir haben immer Trendsetting und das hat sich bis heute durch.
Bis zur die Prinzessin.
Richtig, ja. Jetzt laufen unheimlich viele als Prinzessin und viele als Krokodil rum. Also man muss auch zu den Dingen stehen. Klar, die Pizza, wenn man die heute hört, dann schüttelt man den Kopf, mein Gott, was für ein banaler Text. Aber vor mehr als 35 Jahren war das noch ein wichtiges Thema. Da war der Italiener der Gastarbeiter in Deutschland. Da war das noch gar nicht so lange her, dass ganz viele Italiener hergekommen sind. Und das waren Gastarbeiter. Ich will das böse Wort, wie Italiener hier bezeichnet worden sind, gar nicht wiederholen. Das wäre ungeziem. Aber heute ist der Italiener an der Ecke mit seinem Ristorante. Ich gehe zu meinem Lieblingsitaliener.
Wisse du eine Pizza?
Genau, da habe ich, wenn ich gefragt habe in der Pizzeria, was kannst du heute empfehlen, hatte der Gelder gesagt, die Restaurante gegenüber. Also das war immer ein Beweggrund vor 35 Jahren. Da erinnert sich ja heute kein Mensch mehr dran. Deswegen gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, naja, die Pizza, ich weiß es nicht. Aber die Kinder haben es geliebt. Das ist übrigens auch ein Gradmesser. Wenn Kinder einen Song picken und sagen, den wollen wir auch im Kindergarten singen, dann ist das immer so ein kleiner Garant dafür, dass vielleicht ein gewisses Hitpotenzial mit enthalten ist. Und so haben wir es auch in den ganzen Jahren beibehalten. Wir haben viel von den Clowns in unserer Höhner Zirkuszeit gelernt. Die haben sich nämlich allesamt ein Stückchen Kindheit bewahrt. Kindliches Denken, nicht kindisch, kindliches Denken bewahrt. Und warum soll man nicht von den Kindern auch was lernen?
Wie viele Hits schlummern noch bei dir in der Schublade?
Wenn ich das wüsste, dann hätte ich den Kolumbus-Status. Ich weiß nicht, ob in mir noch Hits schlummern, aber ich werde nicht müde werden, Ideen sofort zu Papier zu bringen. Und immer da ist so eine Idee und... Ja, vielleicht wird was draus. Ich muss mal gerade gucken, ob ich jetzt ganz schnell die Aufzeichnung finde, wie ich angefangen habe. Wodop könnte dem Lever ähnlich an? Was ist wichtiger als Ruhm und Geld zu haben? Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist der richtige Weg? Einer, ob der man sich verlassen kann. Ist doch kein Geheimnis und neu ist es auch nicht. Jeder Mensch braucht das Gefühl, dass nichts im Arge liegt. Probleme haben wir all. Doch damit umzugehen, das ist die Kunst. Und die gelingt nur dann, wenn wir zusammenstehen. Immer da. Immer da. Ich bin immer für dich da. So wie du immer da bist. Immer da für mich. Also, so wird die Text
schon. Ich hab den Hit schon im Ohr. Würdest du diesen Song, den du jetzt da gerade so ein bisschen vor dich hin komponierst und textest, würdest du den selber interpretieren und singen, spielen? Oder ist der für irgendeine Band, irgendeinen Künstler?
Nein, da kommen wir jetzt wieder auf die Antwort meiner Frage eben. Nein, ich will jetzt nicht für mich irgendwas machen. Ich will auch, habe auch nicht die Ambition, jetzt als Solokünstler irgendwo aufzutauchen. Ich habe Songs geschrieben. Ich verarbeite alles, was mich persönlich betrifft, durch Texten, Reimen und eine Melodie dazu zu finden. Also die Situation mit der Anke, da gibt's zwei fertig produzierte Songs, die wird aber nie jemand zu hören bekommen. Also das ist nur für uns. Ist auch schön, wenn man so ein paar Lieder hat, die man nur im ganz, ganz engen Freundeskreis hört.
Also irgendwer wird sich melden und sagen, Henning, den Song würde ich mal gerne produzieren und aufnehmen.
Möglicherweise. Also was ich mir vorstellen kann, es gibt einen Song auf Kölsch natürlich, unsere Wäsch, den kann ich mir vorstellen auf Hochdeutsch zu machen, aber nicht ich selber zu singen, dann muss jemand anders singen. Da würde ich dann aber dazu plädieren, dass das ein namhafter Künstler ist, also jemand, der auch ordentlichen Umsatz damit macht, von dem man sich auch dann vielleicht verspricht, dass ein großer Erfolg daraus wird und dass der auch auf seine Tantiemen verzichtet, genau wie ich auf die Urheber-Tantiemen verzichten würde und das Geld, was da eingespielt wird, alles für die Deutsche Krebshilfe zur Verfügung gestellt wird, dann wäre ich dafür auch zu haben. Aber so eine Ambition, jetzt nochmal mit der Musik selber durchzustarten, habe ich nicht.
Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Du hast einen Song getextet, komponiert, schmeißt man den auf irgendeinen Markt und dann zeigen 5 Künstler oder 5 Bands auf, wir wollen? Oder suchst du dir die selber dann aus? Oder sucht sich der Urheber sucht sich dann seine Künstler selber aus?
Wie läuft das? Letztendlich kann er das schon. Der Urheber kann natürlich sagen, also du singst ihn auf keinen Fall. Also, das haben wir ja auch schon sehr erfolgreich durchgesetzt, als die AfD versucht hat mit wenn ich jetzt, wann dann? Und das hat ja dann impliziert, wenn ich jetzt, wann dann AfD? Wupp, da haben wir aber ganz schnell die Hand hier rum und ein paar Anwälte beauftragt, dagegen zu steuern und den Kampf haben wir auch gewonnen. So einfach ist das nicht. Da hat man schon die Möglichkeit zu sagen, nee, nicht jeder X-Beliebige darf damit umgehen. Aber es gibt unzählige Möglichkeiten, seine Erfindungen, Song ist ja nichts anderes als eine Erfindung, seine Kompositionen und Texte unterzubringen. Songs Wanted ist da ein Stichwort. Es gibt Künstler, die inserieren sozusagen auf diesem Marktplatz von Songs Wanted. Wir genau, suchen was ich, Neues. Ja. Dann gibt es Künstler, die haben ein gutes Management, die wissen um den einen oder anderen guten Autor, der da kreucht und fleucht, die oftmals in der Welt gar nicht so bekannt sind. Aber da gibt es schon echte Genies und lassen sich dann auch Songs auf den Leib schneidern. Das gibt's auch. Oder aber man hat einen größeren Freundes- und Bekanntenkreis. Also hier in Köln ist das relativ einfach. Also ich meine, die ganzen Bands, die da kreuchen und fleuchen, die kenne ich ja und die kennen auch mich. Und manchmal hast du eine Idee für einen Song und sagst, ach, das wäre doch jetzt was für Eldorado oder das wäre doch jetzt was für die Räuber. Und so ist ja den Höhnern auch gegangen. Also Laugh war damals eine Komposition, ist immer noch eine Komposition vom Karl-Heinz Brandt. Und das wäre optimal für die Höhner, hat angerufen. Ich habe da so ein Ding hier, ich glaube für die Räuber, für die ich ja eigentlich schreibe, habt ihr nicht Lust? Und dann haben wir das gehört, ich sagte, du Junge, du hast recht, die ist wie maßgeschneidert für uns. Und da ist dann ausnahmsweise auch mal sowas gemacht worden. Mhm. Und so geht's mir auch. Also ich finde da immer, ich mache auch sehr viel für meine Freunde, die Kläffbutze, aus alter Verbundenheit, aus alter Freundschaft, einfach so, ohne jetzt den schnöden Mammon im Kopf zu haben. Also ich muss jetzt unbedingt damit Geld verdienen.
Ja, oder anders, ist da irgendeine Art Druck, dass Bands oder Künstler auf dich zukommen und sagen, naja, wir haben was vom Krautmacher, das muss jetzt richtig knallen.
Ich glaube, das ist völlig wurscht. Also ich glaube, dass es Kompositionen gibt, wo namhafte Künstler dahinter stecken und da ist nie was draus geworden. Das beste Beispiel, ich weiß nicht, aber der Song, den kennt jeder und die Höhner haben den damals auch gecovert und als wir gehört haben, wer ihn komponiert hat, da waren wir völlig baff. Es gab mal einen Film, Comedy, über eine Versicherungsgesellschaft in München, Karneval. Und wie hieß jetzt noch der Hauptdarsteller? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Jedenfalls ging es da auch um Klüngel in München, wohlgemerkt, um Klüngel und um Fasching und Schabernack und weiß ich was alles und Kostümierungen. Und da ist der Song eingespielt worden, Ich bin ein Vampir. Also die Münchner haben tatsächlich versucht, irgendwie reinig zu singen, weil Persiflage auf Versicherungsgesellschaft, Vampire, ja, die ihre Kunden aussaugen und wenn sie im Versicherungsfall mal zahlen sollen, immer irgendwelche Gründe finden, das Kleingedruckte, um nicht zu zahlen. Also super Metapher, Vampir. Komponiert von keinem Geringeren als Herbert Grönemeyer.
Nein.
Das weiß doch kein Mensch.
Ja. Ich bin eine Vampir von Herbert Grönemeyer.
Ja.
Also dann auf Hochdeutsch mutmaßlich.
Wahrscheinlich auch nur nicht einmal. Der hat ja lange Zeit auch in Köln gelebt und ist ja auch bekennender Wahlkölner, der durch die Elektrola, bei der er beheimatet war.
Hat das jemals irgendeiner gelüftet, dass dieser Song auch ein gern gesungener und geschunkelter, getanzter, gefeierter Song
der Hühner? Keine Ahnung, ob das jemals so publiziert worden ist, aber das ist die Antwort auf deine Frage. Also wie bei einem Gemälde jetzt einen echten Van Gogh zu haben oder einen echten Grönemeyer oder von mir aus auch einen echten Krautmacher. Ich glaube, das spielt nicht diese maßgebliche Rolle. Ja. Nein. Also
vielleicht. Und es kriegt ja zum Teil auch niemand mit. Also wenn man einen Song hört, ich sag jetzt mal der Höhner, dann gibt es ja Credits, wie man so schimpft, oder Shownotes. Und irgendwo ganz unten steht dann da drin, wer den arrangiert hat, wer den getextet hat. Das kriegt der normale Hörer ja gar nicht mit.
Nein, mir fällt noch ein Beispiel ein, das ist aber publiziert worden. Those were the days. Eigentlich ist das Ding eine uralte russische Weise und komponiert, wurde das, war ja eine Frau, die damals gesungen hat, ich glaube Mary Hopkins, und komponiert von Paul McCartney. Ich meine, wenn das kein Renommiername ist, dann weiß ich nicht, ne? Und das hat überhaupt keinen interessiert. Dennoch ist das Ding ein Hit geworden. Und die Kollegen Brings haben ja auch so Anleihen an diesem Traditional, was ja absolut legitim ist, genommen und haben auch den Text sogar so Those were the days, ne, was war das früher, Joda alle zick. Also Paul McCartney als Komponist, was ja im Grunde genommen gar nicht so recht stimmt, der hat nur dieses Traditional, dieses Volkslied genommen und hat den Text dazu gepackt und dann das Ganze als Gesamtkunstwerk unter seinem Namen Mary Hopkins gegeben und die hat es dann zum Hit gebracht. Und keiner weiß, dass Paul McCartney dahinter steckt.
Ja, wir gucken mal, unter wie vielen Songs demnächst der Name vielleicht versteckt irgendwo eingetragen wird. Henning Krautmacher. Also, wir halten fest, dir geht's gut. Deine Frau geht's den Umständen entsprechend gut. Du bist gut drauf. Du hast viele, viele Projekte. Alles gut, oder?
So kann
es Wiggerjon.
So habe ich auch vorher gesagt, alles weht Jod, wenn mir alles hier will. Und ich gebe immer alles. Und so kann es weitergehen. Das ist eigentlich der beste Schlusssatz, den ich mir vorstellen kann. So kann es weitergehen und hoffentlich noch möglichst lange und möglichst gesund.
Das war eine neue Folge Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast für euch mit mir. Mein Name ist Dominik Becker und danke an Henning Krautmacher.
Danke Dominik, danke alle, die zugehört haben.
Und zack ist so eine Folge Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast vorbei, in der ich mit euch ins Leben von Henning Krautmacher eintauchen durfte. Ich finde, da waren doch ein paar sehr, sehr interessante Punkte mit bei, die ich so noch nie gehört habe. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann gerne an Freunde, an Kölsch-Musikliebhaber, an Höhner-Fans weitersagen. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast.